Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag hier auf unserem YouTube-Kanal. Heute mit einem ausgesprochenen Experten für die Märkte, für Edelmetalle und für saisonale Muster, Dimitri Speck. Schön, dass du heute bei uns bist.
Herzlichen Dank und herzlich willkommen an alle Zuseher.
Lieber Dimi, wir hatten ja zuletzt, glaube ich, auf unseren Kapitaltagen gesprochen. Da hast du vor Hunderten von Menschen einen absolut tollen Vortrag abgefackelt, hätte ich schon fast gesagt. Jetzt ist es allerdings schon wieder das Jahr 2025 und das letzte Quartal steht quasi vor der Tür. Die Leute fragen sich, Herr Speck oder lieber Dimi, wie schätzt du denn die aktuelle Lage an den Finanzmärkten an?
Also ich fange erstmal mit dem übergeordneten Trend an. Den halte ich nämlich für besonders wichtig. Für Anleger ist es einfach viel leichter, im übergeordneten Trend seine Geldanlage zu betreiben. Und ich sehe hier seit Anfang der 1980er Jahre den Rückgang der Zinsen, ja, den Anstieg der Anlagepreise, vor allen Dingen der Aktien. Also auch relativ zum Beispiel zur Wirtschaftskraft, nicht nur nominell mit dem Wirtschaftswachstum und mit der Inflation. Und so ab 2021 haben wir hier global gesehen bereits eine kleine Trendwende. Das heißt, die Zinsen steigen. Ja, wir hatten inflationäre Schübe. Ja, weil in den 80er Jahren ging ja auch die Inflation und alles runter. Und wir haben global gesehen auch bereits einen Rückgang der realen Anlagepreise. Also das, was hier die USA sozusagen mit Nvidia und Co. ein bisschen vorspiegeln, gilt global nicht mehr. Das heißt, wir sind vom übergeordneten Trend her in einem neuen Umfeld, das tendenziell in meinen Augen schwächere, ich sag mal vor allen Dingen amerikanische Aktien bringen wird. Und das umgekehrt im Edelmetallsektor, auch hier sehen wir vor allen Dingen ab 2022 eine beschleunigte Aufwärtsbewegung bei Gold, hier einen Anstieg sehen wird. Und ich vermute, es ist eine Trendwende. Das heißt, dieser mehr als 40-jähriger Trend, der Anfang der 80er Jahre begann, ja, der dreht meines Erachtens. Und wir werden jetzt einige Jahre vor uns sehen, die einfach anders sind, genauso wie, bringen wir einfach historische Beispiele, wie in Japan die Aktien nach dem Zweiten Weltkrieg bis Ende 89 stark gestiegen sind und dann mehrere Jahrzehnte lang in der Base waren.
Ja.
Das ist ein Beispiel eines Einzellandes, aber wovon ich jetzt spreche, ist ein globaler Trend. Und das heißt jetzt nicht, dass Aktien sozusagen total zu vernachlässigen sind für Anleger, aber gerade die US-Aktien, die halt auch von der Marktkapitalisierung die Welt dominieren, die sind meines Erachtens hier mit negativem Ausblick versehen, muss aber nicht für alle Länder gelten und schon gar nicht für alle Sektoren.
Okay. Machst du es jetzt, weil du ja vom großen Trend und vom großen Bild gesprochen hast, das hilft den Anlegern, das ist gut, aber machst du es jetzt insbesondere an den Zinsen fest oder woran machst du es genau fest?
Also die treibende Kraft dahinter ist in meinen Augen das Geldsystem, das Finanzsystem. Ja. Das heißt, wir hatten hier auch eine Zunahme der Verschuldung und wir haben jetzt einen sehr hohen Schuldenstand. Die Zinsen, wenn die weiter steigen, dann können die Schulden nicht mehr bedient werden wegen des hohen Schuldenstandes. Wir sehen ja jetzt schon die Probleme, Großbritannien, USA, hohes Defizit, Deutschland, möchte ich gar nicht von sprechen. Da ist es aber teilweise auch politisches Versagen, weil Deutschland ist der Schuldenstand zumindest von der Staatsseite ja gar nicht mal so hoch im internationalen Vergleich. Ja, das Japan. Ja. Und wenn hier halt die Zinsen steigen, dann können die Schulden regulär einfach nicht mehr bedient werden. Wenn die Zinsen steigen, dann wird die Druckerpresse angeworfen, sage ich mir. Dann werden die Defizite noch mehr ausgefahren. Wir kriegen dann diese Inflation. Ja, also das Finanzsystem steckt dahinter.
Gold gilt ja dahingehend als sicherer Hafen. Würdest du sagen, auch vor dem Hintergrund der geopolitischen Unsicherheiten ist dieser Status gestärkt oder würdest du sagen, da hat sich eigentlich nichts verändert?
Ja, Gold ist ein sicherer Hafen. Das gilt nicht nur so. Gold ist ja als das einzige liquide Wertaufbewahrungsmittel, das einzige Geld sozusagen. das auf Warenbasis ist und dass eben kein Schuldschein ist wie alle anderen Währungen. Das heißt, Gold ist vor Inflation geschützt, kann nicht beliebig vermehrt werden. Gold ist auch vor staatlicher Willkür ein bisschen geschützt. Das ist vor allen Dingen für Zentralbanken wichtig. Ja, wir hatten ja jetzt den Fall da mit Russland, dass die Zentralbankguthaben eingefroren wurden. Ich kommentiere das hier ungern, aber es war einfach komplett blöde Idee von unseren Politikern. Das sind so Eigenschaften. Gold ist darüber hinaus liquide, das sind Aktien nicht. Gold hat immer noch einen Wert als Ware und ist daraus entstanden. Das hat Bitcoin nicht. Ja, das muss man auch mal sehen, diesen Gegensatz. Das ist 50% des Goldes gehen der Goldproduktion gehen in den Spuckverbrauch. Ja, das hat also hier, das macht eben das Warengeld aus. Das sind so Eigenschaften von Gold, die es eben prädestinieren für unsichere Zeiten. Und die unsicheren Zeiten sind jetzt nicht unbedingt der Krieg, ja, sondern die unsicheren Zeiten sind tatsächlich, dass wir international das Rechtssystem aufgegeben haben, komplett mittlerweile. Ja, also was heißt komplett mittlerweile? Zwischen Deutschland und Italien gibt es noch, aber es ist halt, wie soll ich sagen, ja, diese Beschlagnahmung sagt ganz einfach nicht nur der russischen Zentralbank, sondern auch der chinesischen, der indonesischen, der saudi-arabischen, der türkischen und so weiter. Wir sind erpressbar. Ja, jede Zentralbank, wenn wir Dollar haben oder Euro oder sonst was, können die betreffenden Länder sagen, wenn ihr nicht das tut, was wir wollen, ja, dann seid ihr euer Geld los, ja. Und ich meine, das ist so ein unglaubliches Signal, diese Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Richtung der anderen ausländischen Zentralbanken, also der nicht westlichen Zentralbank, muss man in dem Fall sagen, dass die natürlich einfach begonnen haben, viel Gold zu kaufen seit 2022, zweite Jahreshälfte vor allem. Und das geht halt weiter und es wird immer weitergehen. Weil dieser Vertrauensbruch ist in meinen Augen gar nicht zu heilen.
Herzliche Einladung zu unserem Kapitaltag 2026 in München. Am 20.03.2026 ist es wieder soweit. Wir laden namhafte Gäste, wie zum Beispiel Dr. Daniele Ganzer, Professor Dr. Max Otte, aber auch weitere namhafte Speaker und werden mit Ihnen über die aktuelle Situation auf den Weltmärkten sprechen. Wie geht es weiter in den Konflikten, zum Beispiel Ukraine, Russland, aber auch der Nahe Osten, China, Taiwan und auch andere Regionen? Wie geht es weiter an den Aktienmärkten? Geht die Rallye weiter? Werden wir demnächst Abverkäufe sehen? Wird Gold seinen weiteren Siegeszug fortführen können? Wann wird Silber hinterherkommen und wie geht es eigentlich mit Bitcoin weiter? Wenn Sie diese Themen für interessant erachten, dann lade ich Sie herzlich ein Ticket zu buchen. Unterhalb des Beitrags finden Sie auch die Möglichkeit. Sie können vor Ort kommen, aber auch digital zuschauen oder dann am Abend auch mit den Speakern zum Abendessen kommen. Ich lade Sie herzlich ein und würde mich auf Ihr Kommen freuen.
Kommen jetzt rein. Lass uns mal trotzdem nochmal zwei Sachen konträr betrachten, oder? Du bist ja da wirklich auch den Ausblick auf die Edelmetalle wie kein zweiter. Aber, großes Aber, die Tech-Milliardäre der USA, allen voran Elon Musk, aber auch Jeff Bezos, machen ja gerade das Wettrennen ins All. Und im All könnte es ja womöglich auch weitere Goldquellen haben. Ja, also das ist mal ganz konträr dargestellt. Hast du über sowas schon mal nachgedacht oder ist es einfach an den Haaren herbeigezogen, was ich da jetzt erzähle?
Der Ha ist ein gutes Beispiel. Es gab ja mal diese japanische Sonde, die von einem Asteroiden oder Kometen oder beides so eine Probe zurückgebracht hat. Das war wirklich eine Menge von Haaren, also waren ein paar Gramm. Und die ganze Expedition kostet hunderte Millionen. Also wenn wir und wenn wir davon dann auch noch das Gold extrahieren, dann kommen wir auf einen Grammpreis, ich weiß nicht bei wie viel Milliarden.
Ja, das ist sehr gut, ja.
Also das ist technisch einfach, das bringt die Raumfahrt nicht. Die ist einfach zu teuer und wird es auch trotz SpaceX natürlich bleiben.
Wird es
Ja,
noch
weil
bleiben, ne?
die Anforderungen sind ja klar. Du brauchst diese Geschwindigkeit und um diese Geschwindigkeit zu erzielen, musst du eine ziemliche Masse in deiner Rakete haben. Es geht praktisch nur chemisch bisher. Alle anderen Überlegungen sind gescheitert. Das heißt, du hast da Wasserstoff oder sonst was. Das sind Riesenmonster und da hast du eine Tonne im All für ich weiß nicht, wie viel Geld,
Ja,
das
zu viel.
Zehntausende, und dann hast du es erstmal in der Erdumlaufbahn. Da hast du es ja noch lange nicht irgendwo beim Satelliten und noch lange nicht zurück, noch lange nicht abgebaut, noch lange nicht extrahiert. Also da kommen wir nie hin als Konkurrenz zu Gold in den nächsten 1000 Jahren nach meinem Dafürhalten. Auf jeden Fall nicht zu unseren Lebzeiten.
Nicht, wo wir leben, wir zwei, Demi, ne? Genau, okay, gut.
Ja.
Andere Aspekt ist ja so ein bisschen Silber, weil Silber hat ja einen großen industriellen Anteil, hat auch in der Zwischenzeit einen Rüstungsanteil auch. Wie siehst du denn das Thema oder vor allem Chancen, Risiken beim Silber? Auch da gab es ja oder gibt es nach wie vor Preismanipulationen der Banken. Glaubst du, dass Silber jetzt bald aufschließen kann oder dass sie sich weiterhin schwer tut?
Silber hat das hat jetzt mit dem industriellen Verbrauch nichts zu tun, oder doch, hat was damit zu tun. Aber Silber hat die Eigenschaft, in Horsephasen der Edelmetalle, also wenn sozusagen das Sentiment positiver wird oder wenn gar Euphorie kommt, besonders stark zu steigen, prozentual. Also wir hatten das 2011 gesehen, ich glaube 2004, 5, 6 oder so, ich müsste jetzt genau nachgucken, wann das war, dass Silber prozentual stärker stieg als Gold. Also sagen wir, Gold stieg um 100% und Silber dann um 200% oder so. Also die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, hängt natürlich auch davon ab, wann man immer den Start und den Endpunkt setzt im Chart. Ja, und der Grund dafür ist, dass das Silber als Industriemetall und viel weniger als Anlagemetall genutzt wird. Ja, also es gibt auch viel mehr oberirdische Bestände von Gold, ja, in Wert gemessen als bei Silber, aber auch gegenüber der Umlaufgröße, also gegenüber der Produktion zum Beispiel. Und wenn jetzt Anlageinteresse sozusagen in die Edelmetalle kommt, dann gibt es bei Gold viel mehr Abgabemöglichkeiten, viel mehr Gewinnmitnahmen, ja, weil es eben viel mehr oberirdische Bestände gibt. Und die gibt es ja bei Silber, sind die einfach viel geringer. Und das heißt, hier trifft die Nachfrage auf einen viel kleineren Markt. Und deswegen steigt Silber prozentual in solchen Phasen stärker. Das heißt, Silber hat nach meinem Dafürhalten aktuell ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis, weil es immer noch relativ günstig ist gegenüber Gold. Ja.
Auch hier kritische Rückfrage, du kennst mich, Dimi. Es ist ja bekannt, dass es seit 5, manche sagen seit 6 Jahren, eine Unterversorgung des Marktes beim Silber gibt. Also das heißt, die Nachfrage nach physischem Silber ist höher als das, was eigentlich angeboten wird oder geschürft wird, wie auch immer. Warum sehen wir das denn seit so langer Zeit in den Preisen eigentlich noch nicht entsprechend abgebildet? Also klar, Silber ist schon gestiegen, brauchen wir nicht diskutieren. Aber wenn wir sagen, eine strukturelle Unterversorgung über Jahre hinweg, dann müssten wir doch eigentlich ganz andere Preise sehen, oder?
Ja, wenn es stimmt mit der strukturellen Unterversorgung. Also
Ah.
ich bin da eher derjenige, der sagt, wenn die Preise nicht steigen, dann haben wir vielleicht auch keine strukturelle Unterversorgung, was auch immer die Analysten sagen. Ja, das ist halt ein bisschen problematisch. Und man muss auch sehen, Silber ist ja bereits gestiegen. Jetzt ist auch
Ja,
Platin
schon.
gestiegen, wo wir das gleiche Thema mit der strukturellen Unterversorgung haben. Wenn aber ein Verbrauchsmetall sozusagen verlangt wird von der Industrie und die Produktion nicht nachkommt, dann steigt der Preis immer. Ja, also das ist letztlich der Maßstab. Und wir haben jetzt in der Tat bei Silber ja eine Verdopplung gesehen in relativ kurzer Zeit. Bei Platin haben wir einen 40-prozentigen Anstieg gesehen innerhalb von wenigen Monaten. Also wenn das hier sozusagen aufgrund der strukturellen Unterversorgung ist, dann ist die eben jetzt wirksam. Und davor bestand sie nicht, weil man kann ja nicht etwas aus Silber produzieren, wenn man das Silber nicht bekommt in der Industrie. Also da müssen sich die Analysten, sage ich mal, ge geirrt haben in ihren Einschätzungen. Ja, es ist so. Ja, in der Industrie, wenn was gebraucht wird, wird im Prinzip jeder Preis bezahlt, oder es wird halt auf andere Metalle umgeschichtet, ja, substituiert. Aber es wird nicht einfach dann die Produktion zurückgefahren. Das wäre ja absurd. Das hätten wir ja bemerkt. Ja,
Ja, dann
dann
hätt's
hätten wir einfach weniger Solarzellen gehabt oder
zum
irgendwas.
Beispiel.
Ja, aber das war ja nicht der Fall. Das heißt, alle Solarzellenproduzenten haben ihr Silber bekommen. Und das heißt, das mit der strukturellen Defizit, ja, da muss man einfach ein Fragezeichen setzen hinter diese Analysen. Die sind zwar solide gemacht, aber die Analytiker, die wissen auch nicht alles. Ja.
Du bist ein kritischer Denker, deswegen schätze ich dich so. Und da hast du wahrscheinlich auch diese Preisbeobachtungen im Silber, aber insbesondere in Gold gefunden, nachgewiesen und bist da natürlich, hast auch Bücher drüber geschrieben. Siehst du das jetzt aktuell wieder, Demi, Preismanipulation bei Gold und Silber? Oder haben sich da die Banken die Finger verbrannt, wurden abgestraft und sagen, naja, wir machen es jetzt mal nicht mehr?
Also die Situation, also das Buch heißt Geheime Goldpolitik, kann ich eben nur empfehlen, ist auch immer noch aktuell, wer den Goldmarkt verstehen möchte. Im August 93, am 5. August 1993 haben, und das waren nicht die Privatbanken, das ging von der amerikanischen Notenbank aus, die hat mit anderen westlichen Zentralbanken zusammen beschlossen, den Goldpreis damals nicht über 400 stehen zu lassen. Ja. Der Anlass damals waren einfach Inflationsbefürchtungen. Ich möchte jetzt den genauen Hintergrund nicht erzählen. Wie gesagt, es gibt ein Buch darüber, das würde, glaube ich, die Zeit hier etwas sprengen. Ja, und man muss einfach die Welt damals mit der Welt heute vergleichen. Wir hatten damals auch hohe Bestände bei Gold, von Gold in den Zentralbanklagern. Es gibt jetzt praktisch keine westliche Zentralbank mehr, die ihr Gold loswerden möchte. Ja.
Ja, wird nicht mehr
Das
vorgeschlagen.
heißt, hier fehlt schon mal das Fundamentale, mit dem man den Goldpreis drücken könnte. Man kann es immer noch über einen Terminmarkt und anders versuchen, aber auch das hat jetzt nachgelassen, nach meinem Dafürhalten stark. Ich glaube, die letzte Episode, sage ich mal, wo ich von Manipulation ausgegangen bin, die ist jetzt schon 2 Jahre her oder so. Und das ist eine ganze Weile, weil damals war über mehrere Jahrzehnte fast mehrmals die Woche zu beobachten, dass der Preis gedrückt wurde. Und das ist einfach vorbei. Wir haben jetzt eine andere Zentralbanklandschaft. Wir haben Zentralbanken, die insgesamt auf der Käuferseite sind. Und zwar massiv. Ich habe auch schon den Hauptgrund oder den Hauptanlass genannt. Ja, mit den Sanktionen gegen Russland. Und wieso sollte die Deutsche Bundesbank jetzt sozusagen, um den Goldpreis zu drücken, ihr Gold loswerden, damit es dann in der türkischen oder chinesischen Zentralbank Tresoren
Auftauchen.
landet? Das wäre schon, wie soll ich sagen, sehr suizidal. Also,
Suizidal. Okay.
ja.
Lass mich mal eine Behauptung zum Silberpreis aufstellen. Und zwar sage ich, dass große Hedgefonds und auch große Kapitalanlagestellen seit einiger Zeit, und man muss leider auch sagen, macht viel Sinn, in Rüstungsunternehmen investiert sind. Und in das Thema Rüstung, Munition, aber auch Panzer und Drohnen und dergleichen fließt immer mehr Silber rein. Also mehr als die früheren Kampfverbände gebraucht haben, wird heute mehr und mehr im Militärbereich Silber gebraucht. So, und das heißt also, dass diese großen Investoren gar kein großes Interesse daran haben, dass Silber steigt, weil ja ansonsten die Rüstungsaktien teurer einkaufen müssten. Kannst du der Logik folgen oder würdest du auch hier sagen, an den Haaren herbeigezogen.
Also die Industrie will natürlich immer, dass der Silberpreis niedrig ist.
Klar.
Und hier unterscheidet sich Silber und vor allen Dingen Gold natürlich stark von anderen Verbrauchsrohstoffen, weil es eben als Anlagemetall genutzt werden kann. Also bei Gold wird es definitiv massiv als Anlagemetall genutzt, aber bei Silber ist es eben optional. Ja, und bei Öl zum Beispiel oder Kupfer oder so, das wird eben, passiert es nicht. Ja. Das heißt, hier hat die Industrie gar keine Möglichkeit, sozusagen bei Kupfer oder Öl zu sagen, jetzt drückt mal bitte die Preise, weil das geht einfach nur, letztlich nur, wenn man das Angebot erhöht. Das sollte man auch mal den deutschen Politikern sagen, die glauben, mit Hokuspokus-Sprüchen oder was weiß ich, die Energiepreise senken zu können. Nein, man muss das Angebot erhöhen. Und das ist bei Silber anders. Bei Silber kann man sozusagen den Preis auch dadurch drücken, indem man die Nachfrage reduziert, und zwar von einem Sektor, nämlich den Anlegern.
Okay.
Ja, das heißt, die Produktion geht dann ungehindert weiter, aber die Anleger investieren dann halt woanders. Und das ist etwas, was man einfach im Hinterkopf behalten sollte, ja, dass hier tatsächlich zum Beispiel aus politischer Richtung was kommen kann. Dass also
Also du meinst,
sozusagen die Silberanlage erschwert wird, ja,
okay.
damit der Silberpreis nicht zu sehr steigt, was oder das Silberangebot zu gering ist für die Industrie.
Oh,
Das
spannend.
wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wo hier wieder es zu einer Edelmetalldrückung kommen könnte. Ja. Ich sage das bewusst, weil viele Anleger denken, Silberpreis würde nie, im Unterschied zu Gold, würde Silber nie verboten werden oder sonst was, weil es eben ein Industriemetall ist. Diese Überlegung ist richtig, aber es gibt eben auch diese andere Überlegung, dass aus industriellen Gründen heraus vielleicht gerade gegen Silberpreisanstiege und damit gegen Silberanleger vorgegangen werden könnte. Ja, das ist
Das
aber, wie gesagt, es gibt wenige Episoden in der Geschichte, wo das der Fall war, aber es gab sie.
ist wahrscheinlich einer der Gründe auch, warum Silber eben mit Steuern oder mit Umsatzsteuer belegt wird, weil die Industrie kann das natürlich dann wieder als Vorsteuer abziehen. Ein Privatanleger kann aber keine Vorsteuer abziehen. Also das könnte schon, macht schon Sinn, oder?
Die Steuergeschichte ist, ja, da muss man ehrlich sagen, ich lobe selten das Bundesfinanzministerium, aber die haben wirklich versucht, die Umsatzsteuer auf Silber zu verhindern im Rahmen der EU, jahrelang. Ja,
Okay.
also das wurde nicht nach außen kommuniziert, aber das war so. Ja,
Und haben es aber trotzdem nicht geschafft.
zuletzt hat ja, wenn ich richtig informiert bin, Österreich gegen diese Differenzbesteuerung sozusagen ist vorgegangen. Ja, und damit unterliegen Silbermünzen jetzt auch in Deutschland dem vollen Umsatzsteuersatz. Es ging nach meinem Kenntnisstand eben nicht von deutschen Politikern aus.
Okay. Dimi, du bist ja auch der Gründer von Seasonex, eine Plattform für saisonale Muster. Magst du vielleicht einmal ganz kurz erklären oder auch mal kurz deine Tasse hochhalten, wie solchen Mustern den Anlegern tatsächlich auch helfen können bei ihrer Anlageentscheidung?
Also es gibt akademische Studien, dass saisonale Anlagestrategien und zwar über mehrere, also die längste über mehrere Jahrhunderte und fast 70 Anlageklassen, dass die zu den drei besten Anlagestrategien gehört, die Saisonalität. Saisonalität heißt nichts anderes, und ich nehme jetzt mal die Zyklik, die kalendarische Zyklik hinzu, heißt nichts anderes, dass verschiedene Werte, Rohstoffe, aber auch Aktien, Indizes, Anleihen, Währungen in bestimmten Phasen tendenziell stärker performen als in anderen. Ja? Also wir kennen zum Beispiel die Herbstrallye am Aktienmarkt. Ja? Es gibt aber auch andere Sachen, zum Beispiel Gold, da haben wir jetzt drüber gesprochen, das steigt typischerweise ab Mitte des Jahres bis in den Februar hinein, vermutlich getriggert durch die Schmucknachfrage, Weihnachtsgeschäft, Hochzeitssaison in Indien und dergleichen. Dann Silber hatten wir auch als Beispiel. Ja, hier haben wir einen festen Zyklus von Mitte Dezember bis Ende Februar. Da tritt also wirklich der gesamte Gewinn im Mittel auf vom Silber. Es ist ganz massiv. Es gilt auch für Platin, Palladium, Nickel zum Beispiel. Und hier liegt
Okay.
es nahe, dass es an der Industrienachfrage liegt. Das heißt, die Bücher sind offen über das Jahr und darüber hinaus ist auch die Planung offen. Das
Okay,
heißt, die
verstanden.
können am Rückblick, am Ausblick und entscheiden, wir kaufen jetzt so und so viel. Ja. Wir haben auch andere Zyklen, wenn wir jetzt von den Edelmetallen sprechen. Zum Beispiel Silber und Gold sind vor dem Monatswechsel günstiger als die in den Tagen danach. Ja? Also dieser Turn-of-the-Month-Effekt, der ja auch bei Aktien bekannt ist, den gibt es auch bei Gold und Silber. Dann
Okay.
haben wir Muster zum Beispiel auch bei Einzelaktien. Ja?
Ja.
Also wenn wir etwas haben wie eine Messe, eine Industriemesse und dann folgen Aufträge, dann sieht man das, sowas eben systematisch im Chart. Oder eben bei Gold- und Silberproduzenten, bei Minen, sehen wir das auch, abhängig von der Saisonalität von Gold und Silber. Und wir haben auch zum Beispiel einzelne Aktien wie Microsoft, die typischerweise im Oktober, November sehr stark steigen, weil hier am meisten Earnings Surprises sind. Also aus welchem betriebsinternen Grund heraus auch immer, war es bei Microsoft eben so, dass die berichteten Unternehmensgewinne zu dem Zeitpunkt deutlich höher waren als die Analystenerwartungen. Das über viele, viele Jahre. Ja, 20, 30 Jahre. Also
Okay.
das heißt, wir haben hier auch immer einen überproportionalen Anstieg. Das weiß fast kein Microsoft-Aktionär. Ja,
Okay.
und das kann man als Anleger natürlich nutzen. Ja, indem man zum Beispiel Microsoft-Aktien davor kauft und danach einfach verkauft, wenn man jetzt ein aktiver Anleger ist. Ja,
Ja.
wenn man eher langfristig ist, dann kauft man halt die Microsoft-Aktie davor und hält sie und nicht danach und hält sie. Ja,
Ja,
also
zum Beispiel, genau, ja.
das ist im Prinzip, was Seasonex macht. Wir machen für also 30.000 Instrumente oder so, kann der Interessent auf www.seasonex.com sich eben genau anschauen, wie die Jahreszyklus ist, wie der Wahlzyklus ist zum Beispiel, weil in Nachwahljahren ist der Kursverlauf anders, wie der Monatszyklus ist. Wie Event ist zum Beispiel, wie verhält sich der Euro zum Dollar, wenn das FOMC, wenn die FED sich trifft und so weiter. Da gibt es sehr viele zyklische Sachen, die wir analysieren und Eventstudien, wie verhält sich bei Arbeitsmarktdaten der Markt, wie wenn die FED die Zinsen erhöht und so weiter. Das kann man ja alles statistisch untersuchen. Und diesen statistischen Mehrwert kann insbesondere ein aktiver Anleger, der eben regelmäßig Kauf- und Verkaufsentscheidungen trifft, sehr gut nutzen. Ja.
Hochspannend, ja. Und die Dinge sind wirklich nachweislich. Also allein, wenn man jetzt nur mal die Gold-Aspekte anschaut, diese Hochzeitsdinge im asiatischen Bereich, das ist so. Da wird kein Geld geschenkt, da wird Gold geschenkt. Und das kann man tatsächlich im Chart nachweisen, ja. Dimitz, bist du ja Sisynex das eine, aber natürlich auch bei den Edelmetallen absolute Experte. Die Leute sind heiß. Was glaubst du denn mal, wie wird Gold stehen in 5 Jahren? Wie wird Silber in 5 Jahren stehen? Wie wird Gold in 10 Jahren stehen? Wie wird Silber in 10 Jahren stehen? Magst du uns dann Ausblick geben, auch wenn du natürlich keine Glaskugel hast?
Ich habe keine. Also die Antriebskräfte für die Edelmetallpreise, die Zentralbankkäufe durch die Sanktionen, die Zentralbankkäufe dadurch, dass die USA über kurz oder lang einen Anreiz haben, wenn die Dollardominanz, sage ich mal, sich reduziert, dass der Dollar eine stärkere Inflation hat als andere Währungen, weil die Ausländer sozusagen sehr stark davon betroffen sind und weniger die Inländer. Das heißt, die Amerikaner haben einen geringeren Anreiz, dann eine Inflation zu verhindern. Auch das wird die Zentralbanken meines Erachtens in Gold vor allen Dingen, aber mittlerweile auch ein bisschen in Silber treiben. Und das ist eine grundsätzliche Nachfrage, die viele Jahre anhalten wird. Und zu dieser Nachfrage sehe ich jetzt zusätzlich auch noch die Privatanleger und Vermögensverwalter kommen, die bisher im Markt völlig unterrepräsentiert sind. Da kann man also zum Beispiel Gold-ETF-Bestände und andere Sachen sehen. Das hat sich ab Mitte August geändert übrigens. Da ging dann plötzlich die Mine nach oben. Das sind ein Zeichen dafür, jetzt, dass jetzt auch Privatanleger uns so aufmerksam geworden sind auf diesen
und,
Markt.
Und Timmy, wir hatten ja auch unsere Goldfonds und Silberfonds gestartet. Das ist natürlich auch ein großer Grund, ja.
Klar, ihr seid ja auch von der Kundennachfrage und so weiter abhängig.
Natürlich,
ja?
Klar.
Ja. Also insofern ist es naheliegend. Und hier kommt die positive Stimmung erst in den Markt hinein. Und wenn man sich eine Horse anschaut, wie sie zwischen 2001 und 2011, wo sich der Goldpreis ver-8,5-facht hat, ja, das dauert viele Jahre. Und das sehe ich jetzt auch. Ich sehe sogar einen stärkeren Anstieg als zwischen 2001 und 2011. Jetzt kann jeder nachrechnen, was dann für Zahlen rauskommen.
3 mal 8 sind es $24.000. Das würdest du sagen, ist in
nicht
10
ganz
Jahren.
So viel vielleicht.
Ja. Aber ne, also ja. Wenn wir jetzt von $3.500 mal 8 rechnen, aber okay, aber.
Ja, wir haben ja schon einen gewissen Anstieg auch erreicht.
Ja, also deutlich fünfstellig, das kann man bei dir dann auch auf jeden Fall. Okay, das ist der Goldpreis. Jetzt sind natürlich die Leute auf Silber auch heiß.
Ja, bei Silber muss man halt einfach einen Hebel noch draufsetzen, weil Silber in der Euphoriephase prozentual stärker steigen wird. Wann jetzt das Verhältnis von Gold zum Silberpreis sozusagen seine Spitze erreicht, wenn das genau am Tag des Hochs des Goldpreises ist, dann könnte man natürlich auch diese Rechnung machen, aber insgesamt einfach stärker als Gold.
Wahnsinn. Lieber Dimi, wir werden dieses Interview jetzt beenden mit der Schlagzeile Dimitri Speck, $24.000
nein,
in der
nein,
Finance.
Nein. Obwohl, das bringt viele Klicks, das bringt Klicks. Das kann man, je höher die Zahl, mach ruhig 100.000, aber das ist nicht meine Zahl.
Nein, wir machen hier seriöse. Aber du, ganz ehrlich, Dimi, jetzt zum Abschluss tatsächlich. Ich bin eigentlich der felsenfesten Überzeugung, dass wir das sehen werden und auch die 100.000. Ob wir das zwar noch sehen werden, das weiß ich nicht. Aber weißt du, der Punkt ist der, und das müssen die Leute, glaube ich, auch mal verstehen. Gold steigt ja nicht. Die Währung fällt. Ja, also
da widerspreche ich.
Da widersprichst du, okay?
Klar, Gold steigt.
Okay.
Wir sind in einem Umfeld, wo Gold viel stärker steigt, als die Währung an Wert verlieren.
Okay,
wir
das ist dann nochmal der Boost
zwischen 1980 und 2001 ein Umfeld, wo Gold fiel, obwohl die Währungen Wert verloren haben.
Ja.
Wir sind jetzt in einem Umfeld, wo Gold steigt, und zwar stärker, als die Inflationsrate nahelegt. Viel stärker.
Also, Dimitri, jetzt kommst du um die Headline nicht mehr drum rum. Dimitri Speck, $24.000.
Das hast du's. Ja, wenn man hier den Goldanstieg zusammennimmt mit der Abwertung des Dollars, also der Inflation, kannst du auch 100.000 schreiben. Alles möglich. Aber warten wir es ab. Das ist jetzt nichts, was ich prognostiziere in dem Sinne. Ja?
Nein,
alles das, gut. Da mache ich mich auch lächerlich.
Also. Nein, nein, alles gut.
Ja.
Demi, aber du hast es dargelegt und auch nicht an den Haaren herbeigezogen. Von daher vielen, vielen Dank für dieses ganz tolle Interview. Ich hoffe, ich dürfte dich mal wieder einladen zu diesen Themen, denn darüber hinaus gibt es ja noch ganz viele mehr Sachen. Ja? Mit deinem Seasonex hast du auch viele Sachen im Öl beobachtet, Palladium und andere Dinge, ganz genau, nochmal die Tasse hoch. In diesem Sinne, danke für deine Zeit, danke für das Interview und bis ganz, ganz bald.
Vielen lieben Dank für die Einladung, alles Gute an die Zuseher und probieren Sie www.seasonex.com einfach aus, insbesondere wenn Sie ein aktiver Anleger sind. Es macht nicht nur Spaß, es sollte statistisch gesehen ganz gleich, welche Anlagestrategie Sie verfolgen, statistisch gesehen Ihre Ergebnisse verbessern.
In diesem Sinne, ganz toll, bis ganz bald. Ciao, ciao.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.